Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und spreche heute, ich mag schon fast sagen, mit einem alten Bekannten. Wir haben nämlich dieses Jahr schon mal über ein großes, großes Radabenteuer gesprochen, nämlich mit dem Thomas Wiederin. Hallo Thomas.
Schöne Grüße aus den Bergen.
Der Thomas ist diesmal, obwohl er großer Radenthusiast ist und nebenbei auch Autor und Fotograf, in einer anderen Eigenschaft hier zu Gast in unserem Podcast. Nämlich, er ist auch Rettungssanitäter und vor allem Flugretter, hat also eine Ausbildung im Notarzthubschrauber hinter sich, ist für den ÖAMTC, ist ein bisschen ein Zungenbrecher, tätig. Und Thomas, du hast schon über 3000 Notarzthubschrauber-Einsätze hinter dir. Also bist, würde ich sagen, Vollexperte, was die Erste Hilfe in den Bergen angeht.
Ja, ein bisschen was in der Praxis, kann man sagen, habe ich schon gesehen.
So zwei, drei Sachen vielleicht, genau. Ja. Und das soll auch unser Thema sein, nämlich die Erste Hilfe auf Tour. Speziell in den Alpen. Kleiner Hinweis in eigener Sache. In Heft 1025 ist auch ein großes Erste-Hilfe-Special. Das ist ab 2.9. am Kiosk. Da kann man einiges von dem, was wir vielleicht streifen werden, wahrscheinlich nachlesen oder sehr sicher nachlesen. Wir versuchen aber, den Bogen vielleicht ein bisschen größer zu spannen und mal so alles mitzunehmen, was man so drumherum wissen muss. Und ist ja jetzt auch wichtig, es fängt die Urlaubssaison an und dann kann man einfach ein bisschen unbeschwerter, denke ich, auf die nächste Bergtour sich freuen und einfach losziehen. Jetzt, wo ich schon mal jemanden habe, der in einem Notarzthubschrauber mitfliegt, interessiert es natürlich auch, wann kommt denn der Heli, also in welchen Fällen, wie rufe ich ihn auch?
Also grundsätzlich einmal vorweg, der Notarzthubschrauber ist heutzutage state of the art. Das heißt also, der Notarzthubschrauber im Outdoor-Bereich gehört dazu, wie die bodengebundene Rettung und so weiter. Die ergänzen sich alle.
Bodengebunden und, heißt, ich kann mit dem Auto bis ranfahren.
Ja, bodengebunden heißt einfach, es gibt ein Notarztmittel, das in ein Auto zum Einsatzort fährt. Mhm. Mhm. Und das Gleiche erfolgt einfach in der Luft.
Okay.
Mit der ähnlichen Ausrüstung und so weiter. Der eine kommt halt zum Einsatz, weil es besser auf der Straße geht, und der andere kommt zum Einsatz, weil es halt besser über die Luft geht. Mhm. Und auf deine Frage, wann kommt der? Jede Rettungsleitstelle auf der ganzen Welt hat entsprechende Richtlinien, wann und wie sie alarmiert. Und grundsätzlich muss das der Erstmelder vor Ort gar nicht so genau wissen, weil er nach dem Absetzen des Notrufes das mit dem Disponenten der Rettungsleitstelle ganz normal bespricht. Das heißt also, der Disponent fragt ein paar Sachen und entscheidet dann aufgrund der Angaben des Melders, ob er ihn bodengebunden oder luftrettungsmäßig schickt.
Das heißt, ich muss, wenn ich einen Unfall komme oder einer aus meiner Gruppe verunfallt, muss ich gar nicht die Verantwortung übernehmen, hör, wir holen jetzt einen Heli, wir holen den nicht, sondern ich rufe ganz normal, wie man es kennt, 112 wahrscheinlich an, ne?
Das wäre ja voll kontraproduktiv, wenn der Ersthelfer vor Ort oder der Verletzte und so weiter in einer Ausnahmesituation auch noch entscheiden muss, kann da ein Heli kommen oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe von Ersthelfer. Die Aufgabe von Ersthelfer ist, den Notruf abzusetzen und dann die Fragen zu beantworten. Und es steht dann natürlich zu, würde ich auch machen, am Einsatzort, wenn ich glaube, da ist ja Hubschrauber-Einsatz sinnvoll, dann steht da das natürlich zu, der Leitstelle auch zu sagen, du, können wir bitte einen Hubschrauber haben. Und der an der Leitstelle wird dann mit dir das besprechen, ob das passt oder nicht.
Und ganz kurz, ich würde es dann auch sehr gerne in die Shownotes setzen, dass man es einfach mal auf einen Blick hat. Magst du kurz noch die Notfallnummern sagen? 112 ist ja eigentlich die übliche Nummer, aber da gibt es ja bestimmt auch noch so länderspezifische Sachen, die man beachten muss.
Das ist einer der großen Probleme in der Praxis draußen, das wir immer wieder bei den Flugrettungseinsätzen gesehen haben, das ist das Thema Notrufnummer. Bitte, das ist ein ganz wichtiger Tipp an alle Outdoor-Sportler. Erkundigt euch bitte an, welche Notrufnummer in dem Land, wo ihr gerade dem Outdoor-Sport seid, richtig ist. Wir haben leider in Mitteleuropa immer wieder unterschiedliche Nummern.
Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, die 112 ist inzwischen
der internationale,
so verbreitet.
Der Euro-Notruf 112 ist schon mal grundsätzlich ein sehr guter Tipp.
Gut.
Mit dem kommst du einmal grundsätzlich überall durch, auch wenn in bestimmten Ländern, Beispiel Österreich, die 112 zur nächsten Polizeidienststelle geht. Es macht aber grundsätzlich nichts, weil die vermitteln dann weiter.
Okay.
Also 112 merken, einspeichern, sehr gut. Aber ich rate trotzdem noch einmal eindringlich, sich im jeweiligen Land die Nummer aufzuschreiben oder zu merken. Mhm. Beispiel, in Österreich gibt es den Alpin-Notruf 140. Der gewährleistet dir, wenn du den absetzt, dass du bei der zuständigen Rettungsleitstelle gleich zu einem entsprechend alpin ausgebildeten Disponenten kommst. Mhm. Mhm. In der Schweiz außen gibt es wieder einen anderen Notruf. Das heißt also, bitte erkundigt euch, weil ohne Notruf hast du wirklich ein Problem.
Also ich nehme dann deine, die du mir sehr gerne schicken darfst, Thomas, würde ich in deine Shownotes einfach nochmal eine kleine Übersicht reinstellen. Dann hat man die auf einen Blick, kann die sich vielleicht irgendwo hinspeichern, sich ausdrucken und ausschneiden, wenn einem das lieber ist. Einlaminieren für den sichersten Fall, dann hätten wir sie bei jedem Mistwetter dabei. Wir fassen das nochmal zusammen, würde ich sagen, und schreiben es drunter. Mhm. Was kostet mich denn so ein Einsatz oder deckt es meine Krankenversicherung womöglich ab?
Zwei ganz wichtige Grundlagen. Der Notarzt-Hubschrauber-Einsatz in Mitteleuropa ist grundsätzlich jetzt so überall bezüglich der Kosten gleich. Man muss sich nur merken, der Patient, also der Versorgte, bekommt nur dann eine Rechnung, wenn es sich um einen Sport- oder Freizeitunfall handelt. Sprich, so
die
im
meisten
Outdoor-Bereich,
Wanderer sind ja doch freizeitmäßig unterwegs. Ne?
Klassiker, der Outdoor-Bereich, der Bergsteiger, der Skifahrer, der Radfahrer. Alle anderen Sachen, das sind ja ganz viele, Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, Herzinfarkte, Haushaltsunfälle und so weiter, sind alle kostenfrei. Mhm. Das große Aber bei diesen Sport- und Freizeitunfällen, es gibt immer noch eine kleine Gruppe von Outdoor-Sportlern, die nicht versichert sind. Mhm. Und die werden dann kostenpflichtig. Und zum Thema Versicherung. Es gibt ganz einfache, günstige Versicherungen, die europaweit Helikoptereinsätze bei Sport- und Freizeitunfällen abdecken. Mhm. Ohne jetzt da klare Werbung zu machen, aber die Alpenvereine, Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Jahresbeitrag unter 100 Euro, Hubschrauberabdeckung in ganz Europa, Gold ist wert.
Es gibt auch die Björn Steiger Stiftung, glaube ich, ne,
genau,
die auch sowas abdeckt,
oder
wo man sich
Kreditkarten
versichern kann.
Gewisse Kreditkarten decken Hubschrauber. Natürlich die Zusatz-, Sport- und Unfallversicherungen, aber bitte Vorsicht, jeder, der glaubt, ja, das habe ich, erkundigt euch bitte beim Versicherungsnehmer, ob der Sport- und Freizeitunfall explizite dabei ist auch.
Das Kleingedruckte, das Berühmte.
Derjenige, der Paragliden geht und eine Zusatzversicherung hat, muss wissen, ob der Paragleitunfall auch inkludiert ist.
Ja.
Grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass ungefähr 90% der Ausdauer, also der Outdoor-Sportler, schon eine entsprechende Versicherung haben. Aber es gibt immer noch einen Teil, die das nicht haben. Kosten. Ein Standard 0815 Einsatz kostet gleich einmal 4.000-5.000 Euro.
1.000 gleich, okay.
Natürlich, weil es wird in Flugminuten abgerechnet. Und wenn es dann vielleicht noch zu einer Seilbergung kommt oder Einsatzkräfte hinzugeflogen werden müssen, dann sind wir da gleich einmal im 10.000-Euro-Bereich. Und da muss ich sagen, für eine 90-Euro-Versicherung im Jahr, bitte schaut's, dass ihr versichert seid, weil, und das ist jetzt auch wichtig, du hast keinen Einfluss drauf oder nur ganz wenig Einfluss drauf, dass du sagen kannst, nein, wir wollen keinen Hubschrauber. Weil die Rettungsleitstelle wird dir bei einer bestimmten Verletzung oder Erkrankung immer einen Hubschrauber, einen Notarzt schicken, weil die glauben, das ist notwendig. Und da kannst du nicht sagen, na bitte nicht, weil ich habe keine Versicherung. Naja. Und mein Partner liegt mit einem Beckenbruch im Gebirge draußen. Also Problem, Kosten ja bei Sport- und Freizeitunfällen. Und der im Freizeit, im alpinen Gelände, Outdoor-Bereich am Weg ist, bitte versichert euch oder tretet einem Alpenverein bei.
Ja, also ich glaube, da lohnt es sich wirklich zu investieren, gerade wenn man öfters unterwegs ist, aber auch wenn man nur einmal unterwegs ist, dann ist es vielleicht genau das eine Mal, wo man es braucht. Ne? Also da ist, glaube ich, echt schlau zu gucken.
Der Teufel schlaft nicht. Ich habe schon mit Leuten geredet bei Schulungen, die gesagt haben, ich habe keine Versicherung. 3 Tage später sind wir auf der Skipiste gelandet. Der Patient hat eine Schulterluxation gehabt. Das war genau der Patient, der gesagt hat, ich brauche keine Versicherung. Und dann hat er Rechnung von 5.000 Euro bekommen.
Da wirklich sollte man sich vielleicht lieber absichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Jetzt habe ich mit der Leitstelle telefoniert. Die haben auch entschlossen, es kommt besser jemand aus der Luft. Was mache ich denn jetzt so, bis der Heli auftaucht? Kann ich da irgendwas vorbereiten? Sollte ich den Piloten dann einweisen? Kann ich den Patienten vorbereiten, dass ich mit dem spreche und den ein bisschen betreue, damit er nicht zusätzlich zu seiner Verletzung noch irgendwie hyperventiliert oder da irgendwelche Schocks und Anfälle ausartet? Das ist klar, weil ja. Also ein bisschen sprechen mit demjenigen, das schadet nicht, aber was kann ich denn drüber raus so machen?
Grundsätzlich vorweg, ein Heli-Einsatz ist kein großes Problem. Die Leute erschrecken nur immer, wenn es heißt, es kommt der Rettungshubschrauber. Macht es bitte immer so, dass euch die Arbeit aufteilt. Wir sind selten ganz alleine irgendwo unterwegs.
Oder man holt sich noch jemanden dazu, den man in der Gegend sieht.
Das wollte ich ja sagen, wir sind selten irgendwo alleine. Teilt euch die Arbeit auf. Irgendjemand muss beim Patient bleiben und irgendjemand kümmert sich Thema Hubschrauber. Beim Notruf wird die Leitstelle, wenn sie sagt, der Rettungshubschrauber kommt, denjenigen am Telefon sowieso schon ein paar wichtige Tipps geben. Ich kann folgende kleine Tipps geben, die unproblematisch gemacht werden können. Das Erste, und das ist das Allerwichtigste, irgendjemand muss auf sich aufmerksam machen. Du siehst aus der Luft die Unfallstelle nicht leicht. Und so viele Einsätze sind wir geflogen, wo wir niemanden gesehen haben, weil es keiner aufmerksam macht.
Oh, okay.
Winkt's mit einer, winkt's irgendwie. Nehmt's eine Jacke in die Hand, haltet's die gut. Winkt's so, dass ihr das Gefühl habt, irgendwer, wir werden schon gesehen. Das ist einmal das Allerwichtigste, damit die Crew weiß, okay, da ist der Einsatzort. Das internationale Zeichen, sich normal hinzustellen, die Arme schräg nach oben, bedeutet das internationale Zeichen für Yes, das ist so Y, das heißt Yes. Ja. Und zwar heißt das, ja, hier befindet sich der Notfallort. Das muss noch gar nicht heißen, dass der Pilot da landet, sondern ich mache zuerst aufmerksam mit der Jacke und so weiter. Und wenn der Hubschrauber in der Nähe ist, mache ich dieses Yes-Zeichen. Dann weiß die Besatzung, das ist der Einsatzort.
Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das ist nicht ein paar Meter weiter am Berg ist, und da schüttelt gerade jemand seine Decke aus oder seine Jacke aus. Und
oder wir fliegen über einen Berggrat drüber, wo gerade 50 Bergsteiger aufgeschlüttelt sind. Wie sollen wir wissen, wo ist der Einsatzort? Ja. Also, das ist der erste Punkt. Damit ist schon mal viel Zeit gewonnen. Das zweite ist wichtig, bitte, es muss das, was leicht aufgewirbelt werden kann, das Thema Rettungsdecken, Anoraks, Schildkappen und so weiter, Rucksäcke, das muss jemand festhalten. Das sind zwei ganz wichtige Sachen.
Okay.
Und der dritte Punkt, was jetzt immer wieder kommt, ja, wie ist denn das mit der Landung und wo kann denn der Hubschrauber landen? Vergesst das grundsätzlich. Das hat, entscheidet nicht der vor Ort. Wenn wir in der Luft sehen, da ist der Notfallort, dann entscheidet der Pilot, kann ich da landen oder nicht.
Ich wollte gerade sagen, der Pilot hat da bestimmt mehr Erfahrung als derjenige, der versucht, da den irgendwie einzuweisen und dem den besten Platz rauszusuchen.
Ich kann ja dir als Laien nicht sagen, du musst entscheiden können, kann da der Hubschrauber landen oder nicht. Dann natürlich, wenn du in einer großen Wiese stehst, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber es gibt ganz viele Sachen, wo nur ein ganz kleiner Platz ist, wo du nie glauben würdest, da landet der Hubschrauber. Das ist nicht deine Aufgabe, das ist die Aufgabe der Crew. Aber sie muss gesehen haben, wo bist du. Entweder er kann landen oder er kann nicht landen und lässt den Notarzt schwebend aussteigen und geht dann wieder weg. Oder er geht weg auf den Zwischenlandeplatz und hängt den Flugretter und den Notarzt ans Seil und die kommen wieder. Ab dem Zeitpunkt, wo die gesehen haben, ist für die Sache abgehakt. Die machen das dann, dass sie schnellstmöglich zu dir kommen.
Die machen dann ihren Job und da sollte man den Profis auch besser nicht reinreden. Jetzt muss es ja nicht gleich der super Extremfall sein und man braucht einen Arzt, einen Heli oder es ist einfach nichts ganz so Schlimmes passiert, aber eben doch ein Unfall. Verknackster Fuß oder ein bisschen weggerutscht, man hat sich das Handgelenk verstaucht oder sich das Knie aufgeschlagen oder eine Schürfwunde. Was kann man denn dann vor Ort machen? Angenommen, ja, eben, ich habe mir was verstaucht oder ich habe eine Schürfwunde oder vielleicht sogar einen Schnitt, weil der Fels scharfkantig war. Das kann ja leider doch immer mal passieren.
Grundsätzlich gibt es zwei wichtige Regeln. Die erste Regel ist, du musst selber entscheiden, ist das jetzt von der Verletzung her irgendetwas, wo ich sage, das kann ich jetzt irgendwie selber bewältigen oder habe ich das Gefühl, das geht nicht. Und das Zweite, was ist, du musst ja nach der Versorgung, auch wenn du das versorgt hast, den Patienten, den Verletzten wissen, können wir selber weitergehen oder absteigen oder funktioniert das auch nicht. Diese zwei Sachen sind wichtig.
Ja, auf einem normalen Wanderweg ist, sage ich mal, verstauchtes Handgelenk blöd, ja. Aber man kann ja gehen.
Ne? Wo ist also. Es? So, die grundsätzlichen kleinen Sachen, so das Umknacksen, so das Aufschürfen, weil man hinfällt, so eine kleine Blutung. Das sind Sachen, die kannst du alle mit dem Hausverstand bewältigen, wenn du dein kleines Erste-Hilfe-Paket mit hast. Da können wir ja nachher noch drauf, was da kommt, da rein.
Würde ich aber dich nämlich gerne so, als nächstes fragen, genau, was da zwingend rein sollte, wenn ich da unterwegs bin.
Das sind so Hausverstandssachen. Das kann jeder Laie machen. Denn ab dem Zeitpunkt, wo du mit deinem Hausverstand und mit dem, was du sagst, das kann ich jetzt machen, nimmer weiterkommst, sind wir sowieso auf der Linie Notruf absetzen und dann wird der Leitstellendisponent dir erklären, was du machen kannst. Der hilft da bei den Erste-Hilfe-Sachen weiter.
Ah, ja. Die das nehmen sich da also die Zeit und sagen so.
Zum Beispiel ein Tipp, wenn du sagst, wow, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, anrufen, dann sagen die dir ganz genau, du, bitte da den Druckverband mal, was ist das, weiß ich nicht, was ist das, ein Druckverband, dann sagt er dir, wie das zu machen ist, okay?
Ah, das ist ja cool, dass man auch so ein bisschen eine Anleitung kriegt, wenn der Erste-Hilfe-Kurs doch wieder so lange her ist, dass man sich an manches einfach nicht mehr erinnert, gell?
Der Disponent hat ein bestimmtes Computerprogramm, da kann er nahezu jeden Notfall, nahezu jede Verletzung den Ersthelfer sagen, was zu tun ist vor Ort.
Ah, das ist auch
also
gut
das heißt,
wissen, ja.
Die Kleinigkeiten, die kannst du selbstverständlich alle selber machen. Und wenn du dann sagst, ja, bis zur Hütte sein oder bis zum Tal sein es eine halbe Stunde, dann kann ich auch mal hinunterhumpeln. Hingegen kann ich zum Beispiel mit einem verdrehten Knie, was ja nur eine leichte Verletzung ist, aber wenn dein Partner nicht mehr auftreten kann oder du auch nicht, dann musst du trotzdem vom Berg herunter. Und dann ja, entweder holt dich die Bergwacht mit dem Auto oder es holt dich der Hubschrauber. Das heißt also, Fingerspitzengefühl, was kann ich selber machen? Ja, gut, das mache ich. Nein, da bin ich mir nicht sicher. Da mache ich einen Notruf und dann lasse ich mir von denen weiterhelfen und der sagt dann zu dir zum Beispiel, ja, geht's, können Sie runter absteigen? Funktioniert das? Probieren Sie es einmal und wenn es nicht geht, rufen Sie noch einmal an. Also, das sind, Kerstin, logische Sachen, was jeder mit ein bisschen Hausverstand bewältigen kann.
Und dazu gehört, denke ich, ja auch, dass man weiß, wo man sich befindet, damit man überhaupt weiß, ich bin nur, was weiß ich, einen halben Kilometer von der nächsten Hütte weg oder ja, okay, da kommt vielleicht nur eine Stelle, wo man vielleicht kraxeln müsste, könnte man aber packen und dann wäre man auch an einer sicheren Stelle. Ne? Also so ein bisschen ganzen, wissen, wo man steckt.
Einen ganz wichtigen Punkt an, was wir jetzt fast vergessen hätten beim Thema Notruf, wo befinde ich mich? Bitte, liebe Leute, wenn ihr irgendwo im Outdoor-Bereich seid, zum Beispiel irgendeinen Höhenweg geht oder was, bitte schaut immer, dass ihr beschreiben könnt, wo ihr seid. Der beste Disponent bei der Leitstelle kann dir nicht weiterhelfen, wenn du ihm nicht halbwegs erklären kannst, wo du bist, beziehungsweise wenn er dich sogar nicht tracken kann über das Telefonnummer. Es nützt nichts, wenn du sagst, ich bin am Berliner Höhenweg und der Berliner Höhenweg ist 60 Kilometer lang. Was soll der machen?
Also wenigstens die Starthütte sollte man im Griff haben und wissen, zu welcher man unterwegs ist zum Beispiel.
Ich muss schon ein bisschen beschreiben können, wo bin ich weggegangen, wo gehe ich hin und so weiter. An solchen Sachen scheitert es. Es scheitert in der Praxis draußen nicht, dass die Leute jetzt nicht so ein bisschen erste Hilfe leisten können. Das kann jeder. Es scheitert an banalen Sachen. Mhm. Der eine weiß die Notrufnummer nicht. Der andere weiß
da
nicht.
Da helfen wir weiter in den Shownotes, genau.
Er weiß nicht, wo ist. Und der nächste sagt, ja, wir haben die ganze Gruppe hat keine erste Hilfeausrüstung mit. Mhm. Das geht nicht
so. Ja. Ja, gut, aber das kennt man ja auch aus dem Straßenverkehr, dass man beim ADAC anruft und dann fragen die einen ja auch, wo ist man? Und wenn man da nicht ein bisschen mitgeschnitten hat, wo man gerade unterwegs ist, dann sagen die auch, ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. Ne? Also da wird es dann echt schwierig. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn keiner aus der Gruppe ein Erste-Hilfe-Set mit hat, also in der Gruppe Erste-Hilfe-Set mitnehmen, Kleinigkeiten wenigstens, was gehört denn zwingend so wirklich an Basic rein? Wenn ich mich jetzt auch nicht mit einem riesen Haufen Zeugs belasten will, weil der Weg doch anspruchsvoller ist oder viele Höhenmeter hat. Ich sage so wenig Gewicht wie möglich, aber das und das sollte rein. Was würdest du da sagen?
Ohne Basic, ohne was ganz was Kleines hat niemand am Berg was verloren droben.
So, da ist er streng, der Thomas.
Ja, es ist ganz einfach. Das ist die Erfahrung aus fast 40 Jahren Rettungsdienst.
Ja, das glaube ich.
Grundsätzlich, das Erste-Hilfe-Paket ist so, zu 80% brauchst du es nicht. Aber wenn du brauchst und du hast es nicht, dann hast du einfach ein Problem. Nur weil du Kleinigkeiten nicht mit hast.
Man ärgert sich dann auch, glaube ich, massiv.
Einmal was zusammenstellen, in den Rucksack rein und du hast es. Ganz wenige Sachen. Ein bisschen was zum Blutstillen, ein Pflaster, ein bisschen was für die kleinen Wunden und zwei, drei größere Wundverbände, wenn du ein bisschen eine größere Blutung hast.
Die Mullbinde, die typische.
Klassiker. Ich tue zwei, drei verschiedene Größen rein, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt noch einen kleinen Kratzer habe und so weiter. Zwei, drei Größen. Einfach dran denken, aha, wenn ich blut und ich kann mir was raufdrucken, dass ich ja zwei, drei Sachen mit habe. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, zwei Dreieckstücher. Die klassischen Dreieckstücher, die sind eingepackt. Dreieckstücher kann ich, wenn ich zwei habe, kann ich alles ruhig stellen, alles irgendwie herbinden, provisorisch Schienen und so weiter. Zwei Dreieckstücher.
Schöne Allzweckwaffe sozusagen.
Genau. Zwei kleine Rettungsdecken, die wiegen ein paar Gramm. Rettungsdecken kann ich zu verschiedenen Sachen nehmen. Man sieht sie gut aus der Luft raus, sie wärmen, sie schützen vor Wind und so weiter, können lebensrettend sein.
Wenn man sind es die paar entscheidenden Grad, gell, die sie doch warm halten, dass man nichts hat.
Genau. Eine kleine Schere, dass ich auch das Pflaster und so weiter schneiden kann oder mal ein T-Shirt aufschneiden kann. Und dann brauche ich noch zwei Mullbinden, diese normalen Mullbinden. Aber bitte dran denken, heutzutage gibt es die selbst klebenden Mundbinden, nicht mehr so wie früher, da hat man was gewickelt und dann hat man müssen noch zusätzlich ein Klebeband, braucht man alles nicht mehr, selbstklebende Mundbinden. Da die Leute sich natürlich das jetzt nicht merken, was ich sage alles, schaut bitte zum Beispiel auch in der nächsten Ausgabe im Outdoor, ist ja so ein kleines Set drinnen, was tut man rein, oder googelt das auch, weil dann das sind kleine Sachen, und ihr vergesst nichts. Und als kleiner Tipp noch dazu, tut euch bitte das hinein, was ihr persönlich zum Beispiel auch braucht. Es kann ja sein, dass du ein persönliches Medikament brauchst. Das gehört da rein.
Das sollte man natürlich mitnehmen, wenn man da irgendwas hat. Das ist
und dann
klar.
Noch ein Tipp. Tut eine Kartel da rein mit der Telefonnummer, mit der Notrufnummer. Weil wenn sie gar nicht mehr weiß und du machst die Erste-Hilfe-Ding auf, dann hast du das Kartel drinnen.
Wie ich ja gerade sage, ich stelle die gerne in die Shownotes. Kann man sicher in der entsprechenden Größe machen, einlaminieren, zack, rein ins Erste-Hilfe-Set. Dann weicht es auch nicht durch, man kann es dann doch nicht lesen. Und nochmal in eigener Sache, die Hinweise findet man eben auch in Heft 10. 2025 am 2.9. am Kiosk, wenn man das nochmal nachvollziehen will, unter anderem, was wir jetzt gerade besprechen. Was auch so ein Ding ist, das finde ich auch mal wieder faszinierend, die Leute sind immer unheimlich ängstlich, wenn sie zu einem Unfall dazukommen, zu helfen, weil sie Angst haben, sie können was falsch machen und im schlimmsten Fall verklagt werden. Muss man helfen? Kann ich verklagt werden, wenn ich dabei einen Murks mache? Wie verhält sich's und ist es in allen Ländern der Alpen gleich?
Großes Problem, dieses unter Anführungszeichen Angst haben, was falsch machen.
Begegnet man ja ganz vielen, dass die Leute sagen, bevor ich den anfasse, also, und dann ist nachher mehr kaputt als vorher.
Genau. Ich kann immer nur Folgendes sagen. Und das könnt ihr mir bitte glauben, weil ich 36 Jahre lang Polizist war und Alpinpolizist. Also ich kann euch auch rechtlich sagen, wie es ist. Macht bitte irgendwas. Das Einzige, okay, was falsch machen könnt, ist nichts zu tun. In meiner ganzen Karriere, 36 Jahre Polizeidienst, habe ich noch keinen einzigen Fall gehabt, wo wir jemanden belangen haben müssen oder anzeigen haben müssen, weil er falsche Erste Hilfe geleistet hat. Keinen einzigen Fall.
Habt ihr das mal verfolgen müssen, wo jemand eben nichts gemacht hat, aber, wegen unterlassener Hilfeleistung?
Aber, und jetzt kommt dieses Aber auf deine Frage.
Ja.
Wir haben viele der Behörde anzeigen müssen wegen unterlassener Hilfeleistung. Oh. Grundsätzlich, und jetzt rede ich so vom Mitteleuropa, das ist fast überall gleich, plus minus kleine Dinge.
Okay.
Grundsätzlich ist jeder zur ersten Hilfe verpflichtet, die ihm zugemutet werden kann. Mhm. Weil es gibt Menschen, die können kein Blut sehen und wenn sie Blut sehen, werden sie ohnmächtig, unter Anführungszeichen. So einer wird nicht belangt, wenn er nicht hilft. Oder nicht zumutbar wäre, wenn der Kletterer unter einem Felsen liegt, wo noch ein wilder Steinschlag ist und so weiter, ist nicht zumutbar zu helfen. Hm. Aber seien wir uns bitte ehrlich, das sind verhältnismäßig wenig Fälle. 90% der Menschen können helfen, also der Outdoor-Sportler können helfen und sind auch zu verpflichtet für die Ersthilfe vor Ort. Und das reden wir nur von der Ersthilfe bis hin zur Notrufabsetzung. Weil der Ersthelfer muss natürlich nicht genau wissen, ja, was muss ich bei einem Oberschenkelbruch genau machen. Aber er muss wissen, da kann ich nicht einfach vorbeigehen, sondern da muss ich hingehen und sagen, du setzt euch bitte so hin oder kann ich da eine Jacke geben, kann ich die wärmen und ich setze einen Notruf ab.
Eben das Notruf absetzen, das kann wirklich jeder leisten, auch wenn man das Gefühl hat, eben wie du gesagt hast, Steinschlag, da mag noch was kommen, ich müsste selber mein Leben riskieren oder einen Unfall riskieren, bin ich nicht verpflichtet hinzugehen, aber einen Anruf tätigen, das kann man.
Ja.
Vorausgesetzt mal ein Netz, ne? Das ist natürlich auch so ein Problem.
Nichts falsch machen vor Ort. Ein ganz banales Beispiel. Natürlich wird bei der Leiden-Herzdruckmassage bei einer Person ohne also bei einer Person mit Atem- und Kreislaufstillstand jetzt zum Beispiel geschult, für einen Laien 2-mal beatmen, 30-mal drücken. Mhm. Es ist doch in der Praxis völlig irrelevant, ob ich 25-mal drücke oder 35-mal. Das ist Praxis. Und die Leute trauen sich so nicht, weil sie sagen, boah, das habe ich jetzt vergessen, wie oft muss ich da, nein, das tue ich lieber nicht da, weil da können sie mich belangen. Sorry.
Eben nicht.
Blödsinn. Okay,
greift also Mut dazu, hinzugehen und wenn es so ist, ich erkundige mich und sehe dann, Mensch, dem geht's echt nicht gut, dass ich wenigstens den Notruf absetze. Oder am besten zu zweit, einer bleibt beim Verunfallten und der andere guckt, dass er ein Netz für sein Handy findet, um den Notruf abzusetzen. Weil das mag dann auch gerne noch ein Problem sein, dass du einfach mal wieder nicht mit deinem mobilen Telefon rauskommst und wenn man zu zweit ist, kann der eine versuchen, ein Netz zu finden. Jetzt haben wir eigentlich schon recht viel abgedeckt, aber ich bin auch sehr neugierig, nämlich diese ganze Heli-Sache, wie wird man denn Sanitäter im Notarzt, Hubschrauber oder Flugretter, wie du es bist? Was ist denn das für eine Ausbildung?
Ich bin ja beim österreichischen Automobilclub geflogen, beim ÖMTC, das ist das gleiche wie die Flugretter bei euch draußen, ADAC oder DRF und so weiter. Grundsätzlich sind die Ausbildungen überall das gleiche. Du musst schon, bevor du überhaupt eine Selektion, eine Aufnahmeprüfung machst, musst du schon gewisse Grundausbildungen haben. Das heißt also, du musst schon ausgebildeter Bergrettungsmann und fertiger Notfallsanitäter sein mit Praxisjahren, um die Aufnahmeprüfung zu machen für den Flugretter. Und dann so Über den Daumen gepeilt dauert die Flugretterausbildung so 1,5 bis 2 Jahre gesamt, weil der Flugretter eine Dreifachausbildung hat. Das heißt, er sitzt ja vorne links neben dem Piloten und hat eine sogenannte HEMS-Ausbildung, ganz einfach erklärt. Der muss sich auskennen mit Funken, mit den Instrumenten und so weiter.
Ah, okay, das ist auch, spielt ja auch alles mit rein. Okay.
Der Großteil der Funkverkehr macht der Flugretter vorne.
Das
Navigationsgerät einstellen und so weiter. Er unterstützt den Piloten, damit sich der Pilot auf das Fliegen konzentrieren.
Also so eine Art Co-Pilot sogar fast.
Er ist ein Co-Pilot, aber er kann den Hubschrauber nicht fliegen. Das kann er nicht.
Ja, aber alles drumherum halt.
Er macht
halt
die Arbeit vorne, er unterstützt den Pilot. Das Zweite, er muss eben die vollen Notarzt-Ausbildung haben und braucht die zusätzliche Ausbildung, um den Notarzt, der im Hubschrauber drinnen sitzt, mit den entsprechenden Geräten zu unterstützen. Das heißt, er assistiert am Einsatzort den Notarzt.
Und das Dritte, hast du gerade gesagt, er muss die volle Notarztausbildung haben, Notfallsanität.
Und das Dritte, er ist der Bergespezialist. Mhm. Das heißt, er ist verantwortlich, wenn dann der Pilot sagt, das können wir so nicht machen, ihr müsst mit Seil fliegen und so weiter. Er ist der Bergespezialist und muss alle Arten von Bergungen abdecken können, egal ob das jetzt eine normale Seilbergung mit einem 30 Meter langen Seil ist oder mit einem variablen Seil, wo heruntergefahren wird, ähnlich wie mit einer Rettungswinde. Das ist eben Aufgabe des Flugretters und daher ist die Ausbildung so umfangreich.
Das ist schon einiges, was man da an Know-how mitbringt, da an Verantwortung übernimmt im Einsatz, gell? Das muss man schon sagen.
Aber es ist eine äußerst tolle und wie soll ich sagen, es ist einfach eine ganz tolle Sache, vor allem mit toll meine ich, dass man einfach irgendwo mitarbeiten kann bei einem richtig hochmodernen System, was wir einfach im deutschsprachigen Raum oder in Mitteleuropa überall haben und das ist schon eine tolle Sache.
Ja, und man kann wirklich effektiv Menschen helfen, das ist ja eigentlich auch ganz schön. Wie oft flugrettest du denn so im Monat oder im Jahr, kann man das
sagen? Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt manche Stützpunkte, die haben 3 oder 4 berufliche Flugretter und die teilen sich den Dienst im Monat auf. Ja. Und ich bin 27 Jahre am Christophorus 1 von Innsbruck ausgeflogen. Das waren alles Freiwillige und wir waren 10 Leute und dann hat halt der eine hat halt 3 Dienste im Monat gemacht, der andere vielleicht 2 und der andere 4. Aber mit Dienste meine ich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das heißt, im Sommer starten wir um 5 Uhr und hören um 22.30 Uhr auf aktuell. Aber es gibt Basen, so wie die Rega oder auch in Deutschland draußen, die fliegen 24 Stunden.
Und da kann es sein, dass du mal viele Einsätze hast und mal wenige.
Es kann sein, dass es gibt Tage, da sitzt du drunten und hast gar nichts. Das ändert aber nichts, dass deine Anspannung ganz gleich groß ist, als wir sonst. Und dann gibt es wieder Tage, da hast du 8 oder 9 Einsätze.
Magst du dann auch noch kurz sagen, was der Unterschied zwischen dem Rettungshubschrauber und dem Notarzthubschrauber ist? Für mich war das so ein bisschen das Gleiche, gell? Aber
Die Volksbezeichnung, Volksmund. Also der Notarzthubschrauber, ganz einfach gesagt, das ist der Hubschrauber, wo ein Notarzt drinnen sitzt.
Okay.
Das ist der Notarzthubschrauber. Ja. Und der Rettungshubschrauber, das ist so, es gibt ja ganz viele Einsätze, wo Unverletzte vom Berg runtergeholt werden, weil sie jetzt zum Beispiel komplett erschöpft sind oder in die Nacht reinkommen. Und das macht ganz oft die Polizei mit den Polizeihelikoptern. Und da sagt man einfach Rettungshubschrauber. Das ist Aufgabe der Polizei, das zu machen. An so einem Rettungshubschrauber, das gibt es eigentlich nicht. Weil entweder hat der Notarzt oder er hat keinen Notarzt drinnen.
Schon mal gut zu hören, dass da ja klar. Klar, man wird ja auch mal so gerettet, muss ja nicht klein riesen
sein. Rettungsheli ist so der Gesamtausdruck auf ihren Notarzthubschrauber. Es kommt der Rettungsheli.
Ja. Ich bin nur drauf gestoßen auf diese Unterscheidung und gedacht, ist ja schön, mal kurz zu hören, was denn da der Unterschied genau ist. Hätte ich gern noch, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Was ist denn so dein eindrücklichstes Bergrettungserlebnis gewesen? Darf gern positiv sein, aber wenn jetzt was ganz Schlimmes einfällt, wo du sagst, das hat mich beeindruckt.
Ich sage da ein positives und ein negatives, was mir ewig erinnert.
Hervorragend.
Das Positive, nachdem ein Liebespaar am Berg nicht mehr weiterkommen ist und wir haben das mit dem Seil runterholen müssen, am Seil hängend. Das heißt, da fliegt der Flugretter hin und dann Mann und Frau, die kommen in so bestimmte Rettungsdecken hinein und die hängen dann am Seil.
Waren die verletzt oder?
Unverletzt, komplett unverletzt.
Unverletzt. Mhm.
Der Mann wollte nur der Frau was ganz besonders zeigen und so weiter und dann seien die einfach nicht mehr weiterkommen. Lange Rede, kurzer Sinn, die haben mir geholt und am Seil hängend hat der Mann der Frau einen Heiratsantrag gemacht.
Ach Gott, und du standst dazwischen oder hingst dazwischen, oder?
Und bei der Hochzeit war ich eingeladen dann.
Ach, wie nett.
Ja, Tatsache, das ist wirklich, das ist nicht ausgedacht.
Das ist ja nett. Ja. Mhm. Okay, ja, das ist natürlich, das vergisst man so schnell nicht.
Ja, und tragisch war zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, das war, ich habe ganz oft am Weihnachten Dienst gemacht, am 24. Mhm. Und da sind wir mal in Tirol zu einem Bauernhof geflogen, knapp vor dem Dunkelwerden, zu einem Herzstillstand von einer Frau. Oh. Und die haben wir dann drinnen reanimiert, neben dem Christbaum. Und das war so eine Bäuerin mit 6 Kindern.
Ach du Herrje.
Und die haben wir dann nicht mehr hergebracht, die ist also dann verstorben. Und wir sind heimgeflogen an die Basis und haben auf der Basis dann unser Weihnachtsessen gemacht. Und wir haben gewusst, da ist eine Familie mit 6 Kindern und der Papa. Und denen haben wir jetzt nicht mehr helfen können.
Oh Gott, und das auf Weihnachten dann auch noch so doppelt
genau,
dramatisch.
Und dann denkst du, aber du kannst nicht immer helfen. Mhm. Aber was ich sagen muss, der Großteil der Einsätze war für mich sehr befriedigend.
Mhm. Ja, in der Regel hilft man ja auch tatsächlich uns. Kann eben das verhindern, dass so eine Situation kommt, dass man da eine Familie mit so einem schlimmen Weihnachten zurücklassen muss, mal. Ich sag mal, in der Regel ist es ja doch hoffentlich eher so, dass ihr helfen könnt, die Leute retten könnt und dann gibt es halt so ein richtig schönes Happy End. Das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen.
Ja.
Ja. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende von unserem Gespräch. Es hat mich ja auch sehr gefreut, dass wir jetzt mal wieder gesprochen haben. Aber magst du den Hörern noch so auf die nächste Alpentour was mitgeben? So 2, 3 griffige Tipps oder noch ein Lieblingsteil, wo du sagst, pack dir das in den Rucksack, das kann dir im Notfall helfen. Vielleicht hast du da noch irgendwas, wo man dann das nächste Mal in die Berge geht und sagt, Mensch, da habe ich jetzt noch was gehört. Wenn was ist, war ein super Tipp, den nehme ich gerade mit.
Eigentlich eine Zusammenfassung von unserem Gespräch heute, meine 3 wichtigsten Tipps.
Okay.
Nehmt bitte entsprechende Ausrüstung mit. Erste Hilfe haben wir jetzt gesagt, ein kleines Paket gehört in jeden Rucksack. Aber denkt bitte auch dran, bei schönstem Wetter, nehmt euch was mit, für wenn es kalt wird oder Regen anfängt. Also die Ausrüstung ist ein wichtiges Thema, das gehört in den Rucksack hinein. Das ist das Erste. Das Zweite, vergesst bitte nicht da, euch genau zu überlegen, wo geht's hin und wie könnt ihr das beschreiben? Es gehen so viele Leute irgendwo hin, die es nicht beschreiben können. Und das Dritte, erkundigt euch, auch wenn es belächelt wird. Welche Notrufnummer brauche ich, wenn was passiert? Ich kann euch nur aus ganz vielen Jahren Erfahrung sagen. Nur als Beispiel jetzt, wenn du sagst jetzt, ich bin jetzt schon 30 Jahre am Berg gegangen und mir ist noch nie was passiert. Heißt es noch lange nicht, dass du bei der nächsten Bergtour die Erste-Hilfe-Ausrüstung, die Notrufnummer brauchst, wissen musst, wo bist du. Glaubt's mir das. Dort ein bisschen vorbeugen und ihr habt im Fall des Falles viel weniger Stress.
Und es gibt einem auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man ist für einen Notfall vorbereitet, dann geht man ja auch schon mit einem besseren und sicheren Gefühl hin. Und vielleicht kann man sogar sowas vermeiden, einfach weil man grundsätzlich sich gewappnet fühlt für alles. Das würde ich sagen, da darf man gern positiv sich auf die nächste Bergtour freuen. Lasst euch die Tipps am besten nochmal durch den Kopf gehen. Schaut in Heft 1025 ab 2.9. am Kiosk nochmal rein. Da ist das eigentlich super nochmal zusammengefasst, auch mit Bildchen. Und auch das Erste-Hilfe-Set ist, glaube ich, nochmal genau drin. Könnt ihr euch einfach nochmal angucken und habt es vielleicht im Hinterkopf oder im inneren Ohr, was der Thomas und ich jetzt gesprochen haben. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch.
Dankeschön und schöne Bergtour für alle, wunderbar, die jetzt auf den Berg hinaufgehen.
Und wenn euch, liebe Hörer, der Podcast gefällt und ihr auch sonst keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Darüber hinaus, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt Outdoor nach wie vor gedruckt. Ihr könnt euch gerne das Heft kaufen oder ihr holt es euch, wenn ihr wirklich nichts mehr verpassen wollt, per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar auch auf Facebook und Instagram erfahrt ihr alles, was das Outdoor-Leben schöner, bunter und auch sicherer macht. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.